möchte jetzt den Herrn Rainer Müller vorbitten. Er ist Mitglied in der Linux User Group und im Verein zur Förderung der freien Software und ist dort sehr aktives Mitglied, dementsprechend auch recht bekannt. Er spricht über das Thema Software muss frei sein.
Ich hoffe, das blendet das mir, wenn ich so daher stehe. Wie ist das eigentlich? Brauchen wir ein Mikrofon? Zur Augen. Kommen wir im Radio. So.
Eins, zwei.
Schön. Ich bedanke mich für die Einladung, hier diesen kurzen Vortrag halten zu können. Mein Windows ist auch abgestürzt, darum gibt es bei mir keine PowerPoint-Folien. Kein Power. Ah! Okay, bitte. Es geht um die Frage, warum Software, ich kann schon nichts mehr lesen, alles ist heruntergefallen, warum Software frei sein soll, und da muss ich zuerst einmal kurz dazu sagen, was wir hier unter frei verstehen. Bei frei geht es nämlich bei freier Software nicht um frei im Sinne von kostenlos, also nicht um Freibier, sondern um frei wie in Freiheit. Und zwar ist es konkret die Freiheit, das Programm zu verwenden, für jeden Zweck, für den man es verwenden will, auf jedem Computer, für den man es verwenden will, in jeder Art und Weise, wie man es verwenden will. Wir haben die Freiheit, diese Freiheit ist so essentiell, dass sie die Nummer 0 bekommen hat. Wir haben die Freiheit Nummer 1. Das Programm anzuschauen und zu verstehen, wie es funktioniert, an eigene Bedürfnisse anzupassen und damit sich selber helfen zu können. Kann man das halbwegs lesen? Wir haben als zweite Freiheit die Freiheit, das Programm zu verbreiten, wenn es mir gefällt. Weiterzugeben meinem Nächsten, meinem Nachbarn, meinem Freund, meinem Mitarbeiter, meinem Kollegen und damit nicht nur mir selber, sondern auch den anderen zu helfen. Und ich habe als vierte Freiheit die Freiheit, das Programm zu verbessern, also Änderungen im Programm vorzunehmen, neue Funktionen hinzuzufügen, zum Beispiel, was war das, Farbaufteilung im GIMP. Und auch diese Verbesserungen wieder an die Allgemeinheit weiterzugeben und damit nicht nur mir selbst und meinen Bekannten zu helfen, sondern der ganzen Allgemeinheit. Wenn wir nun einmal anschauen, wie das so funktioniert mit freier Software, blättere ich mal kurz um, ist es so, da haben wir einen Programmierer, P, der schreibt ein Programm. Das schreibt er, also üblicherweise ist es so, 80% der Softwareentwicklung oder noch mehr passiert als Auftragsarbeit. Also der Programmierer steht direkt einem User U gegenüber. Die beiden machen eine bestimmte Aufgabe aus. Der Programmierer macht das, für den User, übergibt das an den Anwender, der das von ihm gekauft hat. Der Anwender bezahlt ihn für diese Arbeit. Das Ganze ist erledigt. Der Programmierer übergibt es dem Anwender unter einer freien Lizenz. Das heißt, der Anwender kann damit machen, was er will. Er hat die vorher genannten 4 Freiheiten mit diesem Programm, wenn wir jetzt von freier Software ausgehen. Dieser Anwender hat dann zum Beispiel, also wir haben hier eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Programmierer und Anwender. Wenn wir nun den Anwender anschauen, der hat zum Beispiel einen Freund, der heißt U2, dem gefällt dieses Programm, der möchte das auch, kann der Anwender 1 dem Anwender 2 dieses Programm weitergeben, ohne in irgendeiner Weise auch nur mit dem Programmierer Rücksprache halten zu müssen oder dem irgendwelche Lizenzkosten noch zu bezahlen oder irgendwas. Die Kommunikation, die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden funktioniert auch. Der Anwender 2 hat jetzt allerdings ein bisschen ein Problem, das er mit diesem Programm noch nicht lösen kann. Er bräuchte noch eine Erweiterung, er bräuchte einen Zusatz zu diesem Programm. Er kennt aber einen Programmierer P2. Der Programmierer P2 kann dieses Problem für ihn lösen, das heißt, der Anwender U2 beauftragt den Programmierer P2, machen wir das bitte. Der kann das machen, ohne weder ihn noch ihn fragen zu müssen. Nimmt diese Änderung im Programm vor. Auch die Zusammenarbeit und die Kooperation zwischen diesen beiden klappt. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Er möchte natürlich diese Änderung nicht mit jeder neuen Version wieder neu machen müssen, die der Programmierer vielleicht in Zukunft herausgibt, sondern der Programmierer 2 möchte gern, dass der ursprüngliche Programmierer seine Verbesserung in den Originalprogrammstand mit zurücknimmt. Er gibt diese Verbesserung an den Programmierer in seinem eigenen Interesse weiter. Und somit funktioniert auch die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden in diesem Modell hervorragend. Wir haben also einen produktiven Kreislauf der Zusammenarbeit die Weiterentwicklung und die Verbesserung der Software geschieht sozusagen ganz automatisch durch diesen Kreislauf der Zusammenarbeit, der sich von selber antreibt. Wenn wir anschauen, wie das bei proprietärer Software passiert, ist es so, dass der Programmierer mal dem Anwender den Quellcode schon gar nicht gibt. Der gibt ihm auch keine Rechte, das weiterzugeben. Der Programmierer versucht, den Anwender so stark wie möglich an sich zu binden und von sich abhängig zu machen. Wir haben hier also eine nicht mehr funktionierende Kooperation, sondern wir haben ein Abhängigkeitsverhältnis des Anwenders vom Programmierer, das für den Anwender auf jeden Fall einmal kontraproduktiv ist. Das wird dann, wenn wir im Case durch sind, für einen Programmierer auch kontraproduktiv werden. Wir haben von Anwender 1 zum Anwender 2 ein bekanntes Problem, für alle bekanntes Problem. Er möchte gerne diese Software auch haben. Der Anwender 1 hat nun die Möglichkeit, was macht er? Reiht er sich in die große Gruppe der Softwarepiraten ein? Oder schickt er seinen Bekannten wieder nach Hause und sagt, na, dieses Programm kann ich dir leider nicht geben, denn es ist keine freie Software. Wir haben also auch hier keine Kooperation, keine Zusammenarbeit mehr, keine funktionierende Beziehung mehr. Anwender 2 zum Programmierer 2, selbst wenn er dieses Programm irgendwie bekommt, kann der zweite Programmierer ihm nicht helfen. Er hat keine Möglichkeit, das Programm zu ändern, zu verbessern oder irgendetwas Neues einzubauen. Wir haben auch hier keine Möglichkeit mehr der Zusammenarbeit. Und dieser zweite Programmierer, der in der Lage wäre, eine wunderschöne, tolle Funktion in dieses Programm dazuzubauen, hat keine Möglichkeit, das zu tun und schon gar keine Möglichkeit, den ursprünglichen Programmierer wieder dabei zu unterstützen, sein eigenes Programm zu verbessern. Ah, cool. Jetzt muss ich aber auf die Seite stellen, sonst bin ich im Licht. Okay, wir sehen also, dass die Frage eigentlich nicht ist, warum freie Software so gut ist, sondern die Frage ist eigentlich, wie halten das manche Leute überhaupt noch aus, mit proprietärer Software zu arbeiten? Wir Ich möchte als nächstes ganz kurz auf ein paar Dinge eingehen, die mein Vorredner auch schon ein bisschen erwähnt hat. Das eine war die Geschichte mit den Lizenzen. Es gibt eine ganz freie Software. Ist nicht so, dass sie keine Lizenz hat oder dass sie komplett am Copyright vorbeigeht. Das ist richtig, beziehungsweise am Urheberrecht vorbeigeht. Das ist richtig. Es gibt, einfach zu erklären, die sogenannte BSD-Lizenz oder von dieser Lizenz abgeleitete Lizenzen. Das sind Lizenzen, die im Prinzip sagen, nimm diese Software, mach damit, was du willst. Du darfst sie auch verändern, aber wenn es veränderte Versionen sind, müssen sie als solche gekennzeichnet werden, dass nicht ich nachher schuld bin, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Und was weiter damit gemacht wird mit der Software, ist alles erlaubt. Also ich darf diese Programme auch zum Beispiel in proprietärer Software einbauen und es gibt zum Beispiel das berühmte Faktum, dass es mich jetzt blendet. Danke. Dass die Netzwerkroutinen im Windows aus BSD Unix kopiert wurden. BSD Unix steht unter einer solchen BSD-Lizenz, wie der Name schon sagt. Daher war es für Microsoft möglich, einfach Routinen aus dieser Unix-Version zu kopieren und in ihr Windows einzubinden, ohne in irgendeiner Form BSD dafür etwas zu bezahlen oder auch nur zu erwähnen, dass sie es gemacht haben. Es gibt andere, die sagen, da sind wir dann schon nicht ganz einverstanden, da hört sich der Spaß auf. Oder wie ein berühmter Vorreiter dieser Lizenz einmal sagte, die Freiheit, deinen Arm zu schwingen, endet an meiner Nase. Es gibt für diesen Fall die berühmt-berüchtigte General Public License, die besagt im Prinzip dasselbe, außer dass sie dazu sagt, wenn von diesem Programm abgeleitete Werke erstellt werden, das heißt, ich verbessere es, ich baue Funktionen dazu oder ich verwende dieses Programm in einem größeren Programm als Teil, dann muss das resultierende Werk wieder unter dieser General Public License weitergegeben werden, sofern es denn weitergegeben wird. Also ich darf einen Programmteil oder ein Programm, das unter der GPL steht, nicht in ein proprietäres System einbauen. Ganz kurz, weil es mir jetzt auffällt, manche sagen manchmal proprietär und manchmal kommerziell. Es gibt da schon ein bisschen einen Unterschied. Ich möchte bitte darauf Wert legen, dass das Gegenteil von freier Software proprietäre Software ist. Freie Software kann sehr wohl kommerziell sein. Wir haben da einige Unternehmen unter uns, die mit freier Software arbeiten und das kommerziell machen. Es ist kein Widerspruch, mit freier Software Geld zu verdienen, denn freie Software ist frei wie in Freiheit, nicht wie in Freibier. Insofern ist es falsch, wenn man als Gegensatz zu freier Software kommerzielle Software sagt. Freie Software kann auch kommerziell sein. Okay, etwas, was bis jetzt leider noch nicht erwähnt wurde, ist, es gibt, es war sehr interessant, dieser Exkurs in die Anfänge von Unix. Und es ist sehr richtig, dass sehr viel aus der Philosophie und der Denkweise, die man heute in der freien Software findet, aus dieser Zeit und aus diesen Gedanken stammt. Die ursprüngliche Idee, freie Software zu schaffen, wurde aber 1983 eigentlich von einem Amerikaner namens Tallman auf die Welt gesetzt, der beschloss, im Gegensatz zu den damaligen ausschließlich proprietären Unix-Varianten, weil Unix war nicht von Anfang an frei. Es gab von AT&T und von verschiedenen anderen Herstellern Unix-Varianten, die alle proprietär waren, nicht frei. Er beschloss 1983, ein komplett freies Unix zu schreiben und wollte das GNU nennen. GNU ist ein leichter Seitenhieb auf einen Prozess, der damals gerade aktuell war. Die Berkeley-Universität, die Hersteller des BSD-Unix-Systems, wurden von AT&T wegen einer Markenrechtsverletzung verklagt, weil sie den Namen Unix in ihrem BSD-Unix verwendeten. Es entschloss sich daher der Herr Stallman, sein System so zu nennen. GNU ist die Abkürzung für GNU is not Unix. Also er nannte sein System nicht Unix, weil er es gesetzlich nicht Unix nennen dürfte. Und dieses GNU-System, ich blättere wieder um, diese Blätter sind zu klein. Dieses Unix-System, so ein Unix-System, das ist auch von meinem Vorredner ganz richtig erklärt worden, so ein Unix-System besteht aus sehr, sehr vielen, sehr kleinen Einzelkomponenten, die alle für sich eine sehr eingeschränkte Aufgabe übernehmen, aber die perfekt machen. Und so gab es innerhalb von kurzer Zeit in diesem GNU-System einen freien C-Compiler, ein Textsatzsystem, ein professionelles Textsatzsystem, das auch von Verlagen verwendet wird übrigens. Es gab sogar ein Schachspiel. Es sollte ein Bauer sein. Es gab es gab dann sogar mit der Zeit ein Windows-System, sogenannte X-Window-System, mit einer kompletten grafischen Benutzeroberfläche dazu. Es gab einen Assembler, es gab einen Linker, es gab einen Texteditor, alles was man im Prinzip braucht, um ein solches System zu betreiben. Nur eine Komponente fehlte. Das ist der sogenannte Kernel. Das ist jener Teil des Betriebssystems, der mit der Kommunikation, der für die Kommunikation mit der Hardware zuständig ist. 1991 startete nun ein anderer ehrgeiziger junger Mann, der Linus Torvalds, das Projekt, einen genau solchen Kernel zu schreiben. Durch ziemlich gute Zusammenarbeit und auch durch die Tatsache, dass die Schnittstellen zwischen diesen Systemen und dem Kernel durch die Definition von Unix von vornherein eigentlich recht klar definiert waren, war es möglich, in das bestehende GNU-System diesen Linux-Kernel einzupassen. Und es gibt seit 1993, 94 gibt es Systeme, die wir unter dem richtigen Namen eigentlich GNU/Linux kennen, weil es in Wirklichkeit dieses GNU-System ist mit dem Kernel von Linux. Also Linux ist kein Betriebssystem, Linux ist schon gar nicht der Inhalt einer CD oder der Inhalt von 7 CDs, sondern Linux ist, wenn man es mit einem Auto vergleichen würde, der Motor, aber nicht das Auto. Okay, ganz kurz. Es ist schon recht gut erwähnt worden, mit welchen Schwierigkeiten freie Software heute zu kämpfen hat, vor allem auch auf rechtlichem Gebiet. Wir haben als Punkt 1 wirklich, muss man sagen, im Moment aktuell die Softwarepatentgeschichte, wobei das jetzt aus zwei Gründen eigentlich schlecht ist, dass ich das so herschreibe. Der erste Grund ist, Softwarepatente sind kein isoliertes Problem von freier Software. Softwarepatente sind ein Problem der gesamten softwareherstellenden Wirtschaft, egal ob sie freie oder proprietäre Software herstellt und egal unter welchem Lizenzmodell. Softwarepatente sind im Prinzip das Damoklesschwert, das über jedem Programmierer schwebt, in dem Moment, in dem er eine Zeile Code schreibt. Und der zweite Grund, wieso das schlecht ist, dass ich es da hier so herschreibe, ist, dass der Begriff Softwarepatent eigentlich falsch ist, sondern an sich müsste man sagen, Patentierung von mathematischen Verfahren. Also es geht nicht darum, dass ein Computerprogramm patentiert wird, sondern bei diesen Patenten auf unter Anführungszeichen computerimplementierte Erfindungen geht es in Wirklichkeit darum, ein mathematisches Verfahren, eine Rechenregel zu patentieren, die in Form eines Computerprogramms ausgedrückt ist. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, wenn Sie interessiert, mit dem kann ich gern nachher noch ein bisschen diskutieren. Ich könnte alleine 20 Minuten über das Thema Softwarepatente auch sprechen. Der zweite Punkt, was habe ich da als zweites? Okay. Sagt Ihnen sicher was? Es gibt Änderungen im Urheberrecht, die sind jetzt schon ein bisschen her, sind aber immer noch recht frisch. Es hat Änderungen im Urheberrecht gegeben, die einschränken, was ich mit meinem Computer machen darf. Es gibt jetzt dieses berühmte Gesetz, dass ich keinen Kopierschutz mehr verletzen darf und dass nicht nur das Verletzen eines Kopierschutzes strafbar ist, sondern auch die Herstellung und Verbreitung von Mitteln, die mir bei der Verletzung eines Kopierschutzes helfen. Das heißt zum Beispiel, ein Programm, das eine kopiergeschützte CD lesen kann, darf niemals freie Software sein, weil ich es aufgrund der Freiheit, mein Programm anzupassen, sofort ändern könnte in ein Programm, das die CD nicht nur abspielt, sondern auch kopiert. Also machen solche Gesetze Einschränkungen darauf, was ich als freie Software überhaupt schreiben kann. Das dritte, auch schon ausreichend erwähnt, ich nenne es nicht so gern digitales Rechtemanagement, weil das hat mit Rechts nichts mehr zu tun. Ich würde eher sagen, es ist das digitale Restriktionsmanagement, mit dem ich die Restriktionen automatisiere, die ich den Konsumenten auferlegen möchte, wenn sie ein Produkt von mir eigentlich ordnungsgemäß erworben haben. Und es gibt einen vierten Punkt, der passt jetzt da nicht so richtig dazu, weil er nicht juristisch ist, sondern es gibt eine Gefahr für freie Software, die aus einer ganz anderen Ecke kommt. Und Sie dürfen jetzt ruhig erschrecken. Ende der 90er Jahre beschloss Netscape, seinen Internetbrowser unter einer freien Lizenz herauszubringen, und das verursachte einen riesengroßen Boom in diesem Bereich der freien Software. Sehr viele Leute hatten Probleme mit diesem Begriff der freien Software, weil es nicht nur im Deutschen, sondern auch im Englischen und vielen anderen Sprachen dieses Problem des Missverständnisses gibt, meint man da jetzt gratis oder meint man Freiheit? Es gab auch sehr viele Bedenken, dass Wirtschaftstreibende, Leute, die irgendwie Geld in Firmen investieren wollten, Risikokapitalgeber, dass solche Leute das System dieser Freiheit, um das es eigentlich geht bei freier Software, nicht verstehen würden. Dass sie nicht verstehen, diesen produktiven Kreislauf, der sich gegenseitig antreibt und der zu einem besseren Fortschritt insgesamt führt. Dass solche Leute das nicht verstehen, sondern dass man denen mit mehr praktischen Argumenten kommen muss, wie zum Beispiel, es ist halt stabiler, stürzt weniger oft ab und wenn mehr Leute hineinschauen können, dann findet man auch die Fehler schneller und so weiter. Also mehr mit diesen praktischen Nebeneffekten, die es da geht. Sie gründeten dann eine Initiative, die nannten sie Open Source Initiative und sagten, nein, wir wollen nicht von Freiheit reden, wir nehmen bewusst das Wort frei nicht in den Mund, wir reden auch nicht von diesen Freiheiten oder von den Hintergründen, um die es geht, sondern wir reden nur rein von den praktischen Vorteilen. Sie wollten diesen Begriff Open Source gesetzlich als Markenname schützen lassen und dann sozusagen einzelnen Produkten wie eine Art Made in Austria oder so das Open Source Siegel verpassen. Die Anmeldung am Markenamt ging auch nicht durch. Was wir jetzt inzwischen haben, ist, dass in Abwandlungen dieses Begriffs Produkt, die sich selber schon als Open Source bezeichnen und auf dieser Open Source Welle mitschwimmen oder mitfliegen, die überhaupt nichts mehr mit Open Source zu tun haben, die ja gerade in Wirklichkeit im Gegensatz zur ursprünglichen Philosophie von freier Software stehen. Das bekannteste und pikanteste Beispiel dafür ist sicher die Shared Source Initiative eines großen amerikanischen Softwareherstellers, dessen Logo ich hier auf dem T-Shirt trage. Selbst der versucht, diesen Missbrauch, der sich mit dem Wort Open Source eingebürgert hat, mitzumachen und somit die Open Source Bewegung, die er direkt bekämpft, hinten herum noch auszunutzen. Ich halte es dafür für sehr, sehr, sehr viel besser, nicht von Open Source, sondern von freier Software zu reden, denn wer das Wort freie Software verwendet, zeigt damit, dass er die Hintergründe kennt, zeigt damit, dass er weiß, worum es wirklich geht und zeigt damit, dass er sich klar distanziert von diesen missbräuchlichen Verwendungen von allen möglichen Dingen, die dann das Wort Source irgendwo im Namen haben, weil es einfach gut klingt. Und ich freue mich schon darauf, dass die nächste Initiative hier Freie Software-Initiative heißen wird. Wie spät haben wir? Wie lange habe ich noch? Schon überzogen. Also dann sage ich noch ganz kurz einen Punkt zu den Organisationen, die hinter freier Software stehen. Es gibt natürlich immer wieder solche Initiativen und die sind sehr zu begrüßen. Und es gibt Vereine oder Organisationen, die sich langfristig und auf einen Horizont von mehreren Jahren oder ja inzwischen sogar Jahrzehnten mit dieser freien Software beschäftigen. Ich fange hier einmal unten an, im lokalen Bereich. Es gibt die Linux User Group Vorarlberg, die wahrscheinlich jeder der hier Anwesenden jetzt schon einmal gehört hat oder wahrscheinlich sogar jemanden kennt, der da Mitglied ist. Die Linux User Group Vorarlberg ist an sich, kann man das so sagen, ein technisches Kompetenzzentrum, ein Haufen von Leuten, die sich wirklich gut mit freier Software und mit allen möglichen Anwendungen, freien Anwendungen auskennen und agiert eigentlich hauptsächlich auf Vorarlberger oder sagen wir auf lokalem, im lokalen Bereich Vorarlberg, Ostschweiz, Süddeutschland. Es gibt, wenn es mehr in die politische Aktivität geht, gerade wenn wir diese Dinge wie Softwarepatente und so weiter anschauen, gibt es, wie auch vorher erwähnt wurde, wo ich auch Mitglied bin, den Verein zur Förderung freier Software. Das ist weniger technisch als mehr politisch organisierter oder orientierter Verein. Wir versuchen auf gesamtösterreichischer Ebene durch aktives Lobbying und auch durch öffentliche Meinungsbildung, wie jetzt zum Beispiel das hier, den Grundgedanken freier Software weiterzutragen und die Entwicklung, dass freie Software sich in Österreich immer mehr durchsetzt, zu unterstützen. Und es gibt, weil, wie wir ja kürzlich immer wieder vorgebetet bekommen haben aus den Medien, nachdem 70% der Gesetze in Brüssel beschlossen werden und gar nicht mehr in Wien, gibt es, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, die Free Software Foundation Europe. Das ist ein europaweit agierende Organisation, die im Prinzip die ähnlichen politischen Aufgaben wahrnimmt wie der Verein zur Förderung freier Software in Österreich. Und wir arbeiten natürlich hier auf dieser Ebene massiv zusammen, weil Europapolitik ist Lokalpolitik und Lokalpolitik ist Europapolitik. Ja, okay, bei allen diesen Organisationen kann man natürlich mitmachen. Alle diese drei Organisationen sind Vereine, die rein nur mit ehrenamtlichen Mitarbeitern oder fast ausschließlich mit ehrenamtlicher Tätigkeit funktionieren. Und alle diese Vereine können natürlich sowohl aktive Mitarbeit als auch finanzielle Unterstützung sehr gut gebrauchen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen jederzeit zur Verfügung. Dankeschön.